Also als Gegenfrage würde ich stellen, Aborigines sind gut, gut und schön, aber was ist mit einem Apartheid-Regime?
Ja, man kann auch das Apartheid, ich habe jetzt nur eines genommen, was von uns, von mir aus gesehen, am entferntesten weg ist von dem, was wir als Eigentum betrachten. Also auch Apartheid, ja. Klar, oder eben, das ist ja die Problematik.
Oder also es gibt natürlich. Ja, aber dann ist wirklich das Thema komplett ein anderes. Dann geht es um globales Arrangement. Weil es gibt Afghanistan und es gibt Iran und es gibt USA und es gibt Skandinavien. Und wir können, wenn ich das jetzt recht verstehe, keine Schiene, keine Entwicklungsperspektive anbieten, nachdem wir das beurteilen, sondern wir müssen uns jeweils arrangieren. Wir müssen uns auf verschiedenste Arten mit diesen unterschiedlichen Regimeformen arrangieren.
Na eben, das meine ich ja, das ist ja die Problematik darin. Ja. Das, warum wählt man so etwas wie, mit welchem Recht jetzt wählen wir so etwas wie die Entwicklung in der Informationstechnologie und nicht das Regime in Südafrika? Ja.
Ich glaube, also in dem Text geht es vor allem darum, aus diesem Streit, ich meine, der Text hat ein Datum, und aus dem Streit zwischen Privateigentum und Kollektiveigentum rauszukommen. Es war 1991 und sozusagen die großen Feiern, dass jetzt endlich das Privateigentum gesiegt hat. Und mir kommt vor, der Text hat einfach auch sozusagen die Funktion, wie er es nennt, diese Dialektik des Eigentums wieder in Gang zu bringen. Er will ja auch Urin zeigen, also überhaupt, wenn man über Eigentum diskutiert, und möchte hier zwei Grenzen von Diskussionen um Privat- und Kollektiveigentum zeigen. Das eine über die Natur und das andere über das Beispiel mit der Informationstechnologie. Ich wüsste nicht, vielleicht können wir das andere Beispiel auch bringen, um die Bewegung in die Sache zu bringen. Weil er will ja nur sagen, dass die Verteilung der Eigentumsformen immer schon politisch ist und war.
Also ich finde, es gibt eine sehr gute Antwort auf deine Frage, warum Informationstechnologie nicht ein Regime irgendwo in der Welt, weil das nach den Kriterien des westlichen Einschätzungssystems die fortschrittlichsten Entwicklungen sind.
Das meine ich, das ist da, wo die Probleme haben mit dem Patriarchat.
Ja. Ich will es auch ausbringen, aber ich würde ein Stück lang dafür auch noch reden, und zwar deshalb, weil ich sagen würde, sozusagen sich damit zu beschäftigen. Es ist nicht umsonst, dass westliche Technologien imperialistische Konsequenzen und die Weltherrschaft an sich gezogen haben. Und es ist nicht sinnlos, sich anzuschauen, sich zu informieren, was ist das Neueste, was in dieser Herrschaftsgeschichte entwickelt wird. Und, also das ist noch voll pragmatisch, ja. Und an der Stelle ist es nicht mehr voll pragmatisch, an der Stelle ist es eine ganz spezifische, bekannte Strategie. Ist es nicht so, dass das Neueste, was dieses Weltregime entwickelt hat, um seine Zwecke zu erfüllen, das Neueste, was es dazu entwickelt hat, ist eine Fragestellung des bisherigen Eigentumsbegriffes? Ist das nicht so, dass uns das die Hoffnung gibt, die stärker ist, als dass wir sagen, wir sollen zum Beispiel fundamentalistische Regimes, die auch bestimmte Werte haben, die wichtig sind und von denen wir was lernen könnten, besonders privilegieren. Es ist sozusagen eine Mischung aus Klugheit und Neugierde von dem, was wir da haben, und Hoffnung, dass es gerade an der Stelle diesen Durchbruch gibt.
Also das ist gerade von sich selber aus.
Also das ist die Geschichte selber aus der Entwicklung.
Also wieder der Punkt dieser Selbstemanzipation.
Ja, und jetzt Sicht auf Globalisierung und auch Universalisierung an der Stelle in der Extremen. Ich meine, die Aborigines oder das südafrikanische Apartheid-Problem rauszulassen, heißt ja, sich auch einfach beschränken auf einen Kulturkreis, in dem man sagt, wir haben jetzt hier sehr fortschrittliche Standards, die sich genau deswegen so fortschrittlich fühlen können, weil es irgendwo anders viel weniger fortschrittlich zugeht. Ja, aber die eigentliche Frage ist ja zum Beispiel bei den Aborigines die Frage, inwieweit sie quasi sämtliche Ansprüche auf Gebiete verlieren. Das ist ja irgendwie sozusagen der eigentliche Konflikt. Also sozusagen so, und der Wikimedia ist ganz klassisch. Ne? Und den kennen wir sozusagen von der ganzen Geschichte.
Ja, aber ganz klar.
Das ist kein Widerspruch. Das eine ist, sind zwei verschiedene mathematischen
Prinzipien. Wenn Sie einen völlig anderen Eigentumsbegriff haben, als wir je gehabt haben, dann ist es nicht ein klassisches Problem, sondern ein neues.
Es ist vielleicht eine Problematik, die vielleicht an diesem Aufsatz eigentlich eng verbunden ist. Weil wenn du quasi nicht von einer Umgrenzung und sozusagen juridischen Beanspruchung für ein Gebiet ausgehst, ja, also sozusagen das ursprüngliche Dein und Mein im Sinn von Erdoberfläche, ja, also wovon Kant jetzt ein bisschen ausgeht, sondern im Grunde schon quasi das vage Feld eines Gebiets, aber eigentlich eben nicht als dein Eigentum, sondern in einem ganz anderen Naturverhältnis und einer ganz anderen Lebensform wahrnimmst, ist es völlig klar, dass diese Lebensform sich nur erhalten kann, indem sie sich sozusagen über Eigentumsrechte definieren muss, in dem Augenblick, wo dort ein Staat besteht oder irgendwelche aneignenden anderen, die sozusagen anfangen, ihre Farmen irgendwie großräumig zu umzäunen. Das heißt, in dem Augenblick muss sich sozusagen rein, also ein klassisch hegelisch begriffen, das kann man so glaube ich, bei Hegel lassen, sozusagen Dialektik von dem herausbilden.
Also es müsste, nur sie tut es ja de facto nicht.
Man denkt, ja, und heißt implizit auch ein Verlust sozusagen immer dieser einen Form, weil sie sich quasi in diese Dialektik hineinbegeben muss, um überhaupt Chancen zu haben. Also sie verliert, wenn sie gewinnt, wenn man so will. Ja. Sie verliert allerdings ohnehin, das ist ja auch das Problem. Aber das
für mich steht das schon gegeneinander, wenn ich über die neuen Eigentumsverhältnisse im Internet nachdenke und der den Aborigines ihr Land abgenommen wird, weil das unter diesem neuen Eigentumsbegriff, mit dem sie überhaupt nichts anfangen, der mit ihm nichts zu tun hat.
Na, dabei ist doch nicht das richtige Wort. Es sind zwei verschiedene Fragestellungen. Das eine ist die Durchsetzungsfähigkeit des Imperialismus und des Kapitalismus, und die ist seit 100 Jahren mit uns und bekannt, und die kann man in Frage stellen. Man kann sagen, das hätte gar nicht so laufen sollen. Es ist ja die Aborigines-Problematik ist ja vorläufig einmal entschieden worden, irgendwann im 19. Jahrhundert. Ja. Das ist ja nicht die jetzige Geschichte, man kann versuchen, diese Geschichte wieder aufzurollen und zu sagen, sind wir überhaupt legitimerweise dorthin gekommen, wo wir jetzt sind. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist zu sagen, das, was sich durchgesetzt hat, wie immer auch problematisch, hat in sich und in seiner Geschichte eine andere Form auch von Eigentumsbegriff, die Möglichkeit zumindest, eine andere Form von Eigentumsbegriff herauszukristallisieren. Meine Lieblingsthematik ist Open Source. Ja. An der Stelle, es gibt sozusagen die großartige Geschichte, dass man hochfunktionale Computersysteme auf der Basis von einem absolut geteilten kommunistischen Eigentumsbegriff entwickeln und durchsetzen kann. Ja, das gibt es. Und an der Stelle kann man sagen, ist das nicht das Interessantere oder ist das nicht mindestens genauso interessant wie das Wiederaufrollen der Frage, ob es überhaupt dazu hätte führen können, ne, ob es überhaupt dazu hätte kommen sollen. Also es ist ja zumindest so interessant zu sagen, an bestimmten Features der gegenwärtigen Gesellschaft und Informationstechnologie zeigt sich, dass wir das gar nicht hätten so machen müssen, wie wir es leider traurigerweise gemacht haben. Und vielleicht gibt uns das einen Impuls dafür, es in Zukunft nicht wieder so zu machen oder nicht weiter so zu machen.
Ein anderer Teil der Veranstaltung widmete sich einer psychoanalytischen Sicht der Menschenrechte. Eine Lektüre von Renata Saletzels Text »Die Frau als Symptom der Rechte« stärkte eine kritische Position den Menschenrechten gegenüber. Saletzel arbeitet mit einer Žižekschen Interpretation der Lacanschen Psychoanalyse, in der das von Rechten sprechende Subjekt als Ergebnis seiner frühkindlichen ödipalen Entwicklung gedacht wird.
Bei Saletzl wird das Objekt Klein A so eingeführt, dass sie sagt, man kann Menschenrechte, es gibt einen Diskurs über Menschenrechte, in dem die Menschenrechte als Objekt Klein A fungieren. Wir fühlen uns ganz großartig und sicher dadurch, dass wir sagen, die Menschenrechte funktionieren einfach gut. Und da haben wir ein Ideal, an dem wir uns orientieren können. Das heißt, der letzte Kritik am praktischen Umgang mit dem Konzept der Menschenrechte lautet so, Menschenrechte stehen in unseren Diskursen vielfach für die Erfüllbarkeit eines in Wirklichkeit unerfüllbaren Begehrens. Sie fungieren als Objekt klein a, das dem Subjekt und der Gesellschaft dazu dient, seine oder ihre Spaltung zu verdecken. So, als wäre es möglich, Gesellschaft durch und durch rational zu organisieren.
Ich habe immer noch Probleme mit dem Grundansatz, also der in dem Text drinsteht, vor allem wenn die Menschenrechte an den Ort klein a gerückt werden. Weil mir kommt das so wie ein kleiner Taschenspielertrick vor, wo sozusagen du, also das kommt mir ziemlich konservativ vor, weil alles an diesen Ort rücken kann, wo alles nur sozusagen Ersatz für den Mangel ist. Und das kann ich praktisch fast auf alles sagen. Also wo alles nur diesen Mangel ausfüllen soll, und mir fällt halt einfach von der Butler an Laclau ein, wo sie eben sozusagen auf Nietzsche verweist und sagt, diese dauernde Struktur mit einem unerfüllten Mangel, den man dauernd zu füllen hat, ist eigentlich eine nietzscheanische Sklavenmoral. Man dauernd ein schlechtes Gewissen, weil man dauernd diesem Mangel nachrennt und alles könnte sozusagen, also ich spreche es jetzt mal böse aus, und alles hat sozusagen ist nur Statthalter, um den Mangel auszufüllen. Im Prinzip ist dann wurscht, was ich als sozusagen kleiner ansetze, weil wir eh in dieser, wie soll ich sagen, masochistischen Logik gefangen sind und das eh nie endgültig lösen können. Insofern ist ja auch wurscht, ob das irgendwo mehr oder weniger richtig ist. Also um es böse zu sagen.
Also ich habe auch so ein ähnliches Problem. Also wir laufen ständig unserer Frustration hinterher.
Genau.
Und das ist die Beschreibung der faktischen Situation, die sie nicht für wünschenswert hält.
Ja, aber das ist schon eine falsche Beschreibung. Also warum soll man diese Beschreibung kaufen?
Weil es eigentlich nichts anderes ist, als zu sagen, es geht darum, die Menschenrechte immer neu auszuhandeln. Das Objekt klein a handelst du nicht aus. Das Objekt klein a ist was, was du dir irgendwie fix vorstellst, an was du dich dran hältst und wo du auch nicht in der Lage bist, im Konflikt von Abstand zu nehmen. Und indem sie sagt, schauen wir uns von der anderen Seite an, da sind immerhin schon zwei Verhältnisse. Nämlich einerseits zu dem Mann als anderes Subjekt und zum anderen zur falschen Funktion. Da kriegst du einfach eine Breite rein, aus der heraus du dann einen Konflikt auch auf dich nehmen kannst.
Ich meine, man kann ja sagen, das ist sozusagen eine lacanische Auslegung der Phänomenologie, ist nämlich des Rechtszustands in der Phänomenologie. Also wenn man sozusagen mal die Geschlechterdifferenz weglässt, dann ist das bei Hegel eigentlich genau die Stelle, wo quasi der Konflikt an Zukunft hervorhergeht und eigentlich sämtliche Oppositionen stattfinden, also bewusstes und unbewusstes, hell, dunkel, öffentlich, in den Raum und so weiter. Und sämtliche Positionen werden eigentlich in diesem Kapitel abgehandelt und was folgt, ist sozusagen die völlige Auslöschung mal alles Vorhergehenden im Rechtszustand. Das heißt, der Rechtszustand wird als abstrakter, souveräner Herrschaftsbegriff eingesetzt, der im Grunde sozusagen kastriert alles, was vorher am Vornherein da war. Und sozusagen abstrakte Gleichheit über abstrakte Unterwerfung aller instituiert, synonym eigentlich mit dem sozusagen Militärbegriff des Staates. Also sozusagen Staatsbürger sind ohnehin nur Männer und die sind quasi Unterworfene des Souveräns, der sie jederzeit sozusagen als in seiner pyramidalen Struktur einsetzt für seine Zwecke. Und die sozusagen unter dem Oberbefehl und der Hierarchie stehen.
Das heißt, der Rechtszustand ist Auslöschung und Einsetzung einer bestimmten Ordnung. Und das ist ja natürlich schon das Problem, also sozusagen, was, mit welchem Rechtsbegriff fängt man an und inwieweit heißt das, inwieweit kann man dann den nächsten Begriff, nämlich, also ich tendiere immer dazu, dass man ein bisschen auf dieser Überlappung eben von Frage der Geschlechterdifferenz herauszunehmen. Ich also glaube eher, dass es irgendwie so, also außer im innerfeministischen Diskurs eigentlich zu Verwirrung führt. Und was heißt es dann, wenn alle die gleichen Rechte haben? Also das ist ja schon eigentlich eine komplexe Verschiebung, weil worin würde das bestehen? Besteht sozusagen im Simulacrum des Staates, wo man sagt, es gibt ein Gesetz und das ist das Gesetz aller, weil es existiert, also sozusagen faktisch, oder wir haben alle zugestimmt. Also was heißt eigentlich schon diese Rechtsgleichheit? Oder bezieht man das dann plötzlich eigentlich auf einen Begriff der Selbstgesetzgebung? Oder was? Also ich finde, das sind so viele Probleme drinnen. Oder man reduziert es dann eigentlich in der Abtrennung vom Staatsbegriff wieder einfach auf die Tatsache, dass sozusagen die klassische Institution des Rechts ja eben darin bestehen muss, von den konkreten Fällen in einem weitgehenden Ausmaß und eigentlich per Definition zu abstrahieren, wobei schon die Fallzuordnung problematisch ist. Also, und das nächste wäre dann quasi, wenn sie auf sozusagen Umstände Bezug nimmt, also im Sinn von Billigkeit und inwieweit ist dann sozusagen nicht schon eine Korruption des Rechts eigentlich drinnen. Weil man kann dann immer auf bestimmte sozusagen Umstandskonstellationen im Sinn der eigenen Parteilichkeiten Bezug nehmen. Also diese ganze
Problematik. Also mir erscheint das auch hochfragwürdig, zu sagen, alle Menschen haben als solche keine Rechte, aber niemand bleibt ohne Rechte. Das ist völlig unbestimmt. Sie, von dem Text her würde ich Sie insofern verteidigen, als Sie ja den kantianischen Anspruch nicht aufgeben will. Und die linke Seite mit einer Verherrlichung von Menschenrechten als einer fixen Idee drin behält.
Weil es gibt ja tatsächlich eine signifikante Verlappung mit Tugendhaft im Zusammenhang mit dem Anspruch. Wie ich das gelesen habe, habe ich gedacht, sehr interessant. Ja. Da kommen wir nun wirklich mal zu etwas, wo beide davon reden. Rechte hat man nur, und man versteht nur, was man Rechte hat, wenn man über Anspruch redet. Beim Tugendhaft ist es der wechselseitig einklagbare Anspruch und die Verpflichtung. Und was ist es bei ihr? Und da hat mir schon einfach einmal sozusagen das Problem, ist mir sehr deutlich geworden. Sie befasst den Anspruch als den Anspruch des Kindes an die Mutter. In diesem Moment beginnen wir es als Anspruch wahrzunehmen, ja, das Bedürfnis als Anspruch wahrzunehmen, als einen Anspruch an den anderen, das Bedürfnis zu befriedigen. Da ist noch nicht die Mutter gesagt, aber die Mutter ist notwendig mitgedacht, weil es nämlich, ohne dass ich die Hilfe dieses Beispiels von der Mutter habe, überhaupt keinen Sinn macht, zu sagen, hier geht es um einen Anspruch. Wenn jemand ein Bedürfnis artikuliert, dann ist es unter keinen Umständen als solches ein Anspruch an mich. Wenn jemand auf der Marie-Hilfe-Straße mich anspricht und sagt, wollen Sie etwas für missbrauchte Kinder tun, dann ist das kein Anspruch, es sei denn, ich mache ihn dazu. Wenn jemand, also ja, ganz kurz, also man kann sich sozusagen andere Beispiele, ich bleibe mal bei dem Beispiel, Ansprüche gibt es
nach dem tugendhaften Modell.
Gebrauch des Wortes Anspruch. Sagen wir es mal hier.
Der Gebrauch des Wortes Anspruch nach dem tugendhaften Modell verlangt Wechselseitigkeit von vornherein. Und wenn ich keine Wechselseitigkeit habe, dann kommt zunächst einmal kein Anspruch zustande. Der Baum hat nicht den Anspruch an mich, dass ich oder sonst etwas. Ja? Jetzt ist es so. Genau diese Wechselseitigkeit des Anspruchs führt natürlich beim Tugendhat zum Folgeproblem, dass er sagt, okay, Behinderte, Leute, die nicht sprechen können, Kinder und so, wieso können die überhaupt einen Anspruch haben? Für ihn ist es klar geregelt, das muss er auch diskutieren, aber als erstes geht es um die Basis und die Basis ist, ein Anspruch ist wechselseitig. Das, was sie sagt, ist ein ganz anderes Verständnis von Anspruch, nämlich, du brauchst nur Pieps zu sagen und schon hast du einen Anspruch in die Welt gesetzt, ja? um es mal polemisch zu sagen. Ja? Es reicht, wenn eine Entität, von der vorgegeben wird, dass sie Bedürfnisse hat, irgendwas äußert, schon ist es ein Anspruch. Das kann ich nur verstehen vor dem psychoanalytischen Modell, wo es ja herkommt, nämlich, dass die Entität, die Pieps sagt, ist das kleine Kind. Und als kleines Kind wird es als Anspruchsträger akzeptiert von allem Anfang an, ganz ohne Symmetrie der Anspruchsberechtigung.
Und das ist für mich
der entscheidende Unterschied. Ja.
Ja, ich frage mich ganz ohne Symmetrie, nämlich das mit dem Pieps bringt mich auf was. Das Kind hat ja nicht nur einen Anspruch, sondern es stellt einen Anspruch, und zwar lautstark, wenn wir jetzt bei diesem wirklichen Bild sind. Und warum ist es nicht symmetrisch? Die Mutter möchte vielleicht, dass das Kind aufhört zu schreien. Ja? Also muss denn, wenn man einen Anspruch stellt, muss denn eine Symmetrie da sein zwischen den Personen?
Das ist für mich der entscheidende Punkt, wenn man von Rechten redet. Also an der Stelle geht es stark auseinander. Wenn man von Rechten redet, muss es Symmetrie zwischen Verpflichtung auf und Anspruch wechselseitig geben, in dem klassischen Rechtsdiskurs, weil ich habe sozusagen nur Rechte und Pflichten im Rahmen einer Abmachung. Dann gibt es ein anderes Gebrauchsmodell von Anspruch. Und da gibt es Rechte einfach, weil jemand da ist und was braucht. Ja? Einfach da zu sein, um was zu brauchen, gilt an dieser Stelle schon als Anspruch. Und das passt natürlich zum Fall des Kindes, ja? Aber nicht zum Fall des normalen Rechtes. Und die Schwierigkeit ist jetzt die Applikation dessen auf die Menschenrechtsdiskussion. Ne?
Für mich, also diese unterschiedliche Gebrauchsseite ist mir auch von vornherein irgendwie klar gewesen. Ich würde es aber in die andere Richtung als du, Gabriele, versuchen auszudehnen und zu sagen, es macht Sinn, das Wort Anspruch mal so zu verwenden, dass es nicht symmetrisch ist, genau im Hinblick auf die Frage der interkulturellen Anwendung von Menschenrechten. Wenn du schon mit deinem Rechtsbegriff herkommst und sagst, es geht hier um Wechselseitigkeit, hast du für viele Anwendungsfälle jede Chance verspielt. Das heißt, dieser Rückgang auf eine genetische Perspektive, die in der psychoanalytischen Zugangsweise drin liegt, könnte für die Menschenrechte in ihrem universellen Anspruch durchaus was bringen. Das ist das eine. Das andere ist, das, was du beim Tugendhat als Anspruch findest, würde beim Lacan Pakt heißen oder sowas. Das heißt, vollständig schon eingebettet in eine symbolische Ordnung, wo man sich geeinigt hat, über diese Wechselseitigkeit. Nur, so spürt das ja nicht. Ne? Wir sind ja nie vollständig eingeordnet in eine symbolische Ordnung, wo wir ganz rational verhandeln über die tugendhaften Ansprüche. Das ist immer durchmischt mit Einsprengseln sowohl aus der Bedürfnis- als auch aus der Begehrensebene. Ob man das Begehren so stark machen muss, wie es da letztens dargestellt hat. Aber ich glaube, dass man eher gewinnen kann, indem man das auffächert.
Ich habe noch ein anderes Problem mit diesem
dieser Konstitution als Mann, und zwar setze ich da sicher sehr viel mehr diesseits von Lacan ein, aber mein Problem in der Diskussion über die Menschenrechte in dieser Form bringt mich etwas zum Fürchten, weil konstituiert man diesen Mangel oder diese Unerreichbarkeit als wesentlichen Punkt dieser Menschenrechte, gerät man da nicht in die Gefahr, dass man die Menschenrechte als solche aufhebt. Ja? Also ein grundlegendes der Punkt der Menschenrechte ist ja immer, dass man eben darüber spricht, und zwar spricht aus einer Position heraus, dass die durchaus real sind und durchführbar sind und dass man auf diese Durchführbarkeit bestehen muss, weil sobald man da aufhört, existieren sie als solche eigentlich nicht mehr. Dann heben sie sich auf, letztlich.
Nein, ich glaube, es geht mehr um die Unergründlichkeit. Also dass diese Linie, die da jetzt von Gerhard kommt, es geht nicht darum, dass sie sich aufheben, es geht darum, dass sie sich nicht ausschöpfen lassen. Das würde ja passen. Das war die Linie, die der Gerhard gesagt hat. Mhm. So ähnlich wie Baribas und Lefort, die sind unerschöpflich. Und jetzt, warum sind sie unerschöpflich? Nicht aufgrund irgendeines geschichtsphilosophischen Entwurfes, sondern aufgrund der Begehrensstruktur, weil nämlich Ansprüche immer von der Art sind, dass wir uns nicht ganz selber verstehen, wenn wir artikulieren, was der Anspruch ist. Nicht? Der psychoanalytische Touch ist der, Ansprüche haben es doch immer an sich, dass du zwar sagst, das willst du, aber wenn man genauer hinschaut, ist das, was du sagst, dass du willst, immer nur die Hälfte von dem, in Wirklichkeit willst du noch viel mehr. Das ist das Begehren dahinter. Ja? Und wenn man die Begehrensstruktur für Rechte und Begriffe akzeptiert, dann hätte man ein zusätzliches Argument dafür, warum das nie aufhört. Weil die Menschenrechte dafür stehen, dass dahinter etwas ist, was nie aufhört. Das wäre eine ganz praktische Geschichte. Ich bin aber auch tendenziell eher in der Richtung von Gerhard, dass ich sage, das ist einfach ein metaphysischer Schachzug, der da drinnen
aber
ist.
Aber so ähnlich wie das Schuldkonzept von Tugendhöfe. Schuld ist ja auch so ein Mangelbegriff. Schuld und Verpflichtung. Du kommst ohne das nicht aus bei der
Konstitution von so einer Ordnung. Ohne Mangel kommt man nicht aus. Die Frage ist nur, wo der Mangel angesetzt ist. Der Unterschied ist der, dass Schuld auftreten kann und beseitigt werden kann in einem Deal, in Verhältnisabfolgen zwischen wirklichen Leuten, während der Mangel, von dem da die Rede ist, der ist der urtiefe Urmangel der Subjektkonstitution überhaupt. Ja. Da hast du sozusagen in der Beschreibung von dem, was es überhaupt heißt, nur ein vernünftiges Wort sagen zu können, hast du schon den Sündenfall heimgebracht. Für mich ist das der Sündenfall.
Wieder einmal blieben ganz grundlegende Fragen ungeklärt. Mancher harte Brocken zwischen Mafia-Moral und Sündenfall, zwischen neuen und alten Eigentumsformen von den Aborigines bis zu Napster konnte nicht geschluckt werden. Für heute waren das die philosophischen Brocken. In 2 Wochen wird Alice Pechregel über ein philosophisches Sommerereignis in Rhodos berichten. Für heute verabschiedet sich Ulrike Kadi.